Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Als Statistiker macht er Prognosen, zum Beispiel zum Ausgang der Bundestagswahl. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Big Data Experte und Zahlenliebhaber Markus Groß. Zahlen sind seine Leidenschaft. Markus Groß ist Statistiker mit Leib und Seele. Nach dem Studium an der Universität München und der FU Berlin arbeitet er jetzt beim Unternehmen INWT Statistics. Sein Fachgebiet Predictive Analytics. Hier stellt er zum Beispiel Prognosen darüber auf, wie die Bundestagswahl ausgehen könnte und möchte damit zeigen, was mit Big Data möglich ist. Ob er mit seinen Zahlen richtig liegt, das werden wir am 24. September erfahren. Heute ist Markus Groß zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören. Jetzt wieder nach der endlos langen Sommerpause. Und am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Heute wird es mathematisch, kann man so sagen. Wir reden viel über Statistik, über Big Data und alles, was damit zu tun hat, mit Markus Groß. Mein Name ist Johnny Häusler. Markus Groß ist zu Gast im Studio. Tachchen.
Hallo.
Alles gut? Nimm das Mikro direkt so vor dich. Genau, man kann sich dann immer nicht so gut ansehen, aber besser hören. Wir machen jetzt in diesen nächsten zwei Stunden, Gesprächsanteil natürlich weniger, machen wir so ein bisschen Schulfernsehen hier, nur ohne Fernsehen statt Radio. Ich hoffe, dass ich viel lerne von dir in den nächsten Takes. Wie kommt man darauf? Hast du als Teenager schon davon geträumt, dich mit Statistik auseinanderzusetzen?
Das kann man so nicht sagen. Ich war schon immer sehr zahlenaffin.
Okay.
Nach dem Abi wusste ich zunächst nicht genau, was ich machen wollte. Ich hatte so ein Mathestudium im Blick oder vielleicht auch Elektrotechnik oder so etwas. Und dann hatte ich irgendwann es gab früher so ein großes grünes Buch mit den Studiengängen und dann habe ich irgendwann Statistik entdeckt und dann habe ich mich darüber informiert und dachte dann, das wäre vielleicht genau das, was mir gefallen könnte.
Glaubst du, es gibt ja Lehrer, die sagen irgendwie, Mathe, du bist schlecht in Mathe oder so, und dann ist Mathe ja so ein komisches Angstfach. Also bei vielen, bei dir offensichtlich nicht. Aber ich persönlich war jetzt in Mathe nicht der Crack, aber ich war okay und fand es auch eigentlich immer spannend bis zu einem bestimmten Punkt, als es mir zu abstrakt wurde. Mag Mathematik bis heute sehr und verstehe überhaupt nicht diese Angst oder auch dieses so, ich kann Mathe nicht oder so. Hast du so aus deiner Sicht jetzt und aus auch der Berufserfahrung, die du jetzt hast, glaubst du, dass es Menschen gibt, die natürliche Mathe-Talente sind und andere, die es nie lernen werden? Oder ist es vielleicht auch eine Frage, wie man die Leute daran führt?
Ja, ich glaube es schon, aber ich denke gleichzeitig, dass es weniger ausschlaggebend ist, als viele Leute es den Eindruck haben. Ich denke, Mathematik ist zum größten Teil einfach Übungssache. Und noch mehr Einstellungssache. Also wenn ich mit Angst oder Voreingenommenheit daran gehe, dann werde ich auch niemals gut in Mathe sein.
Keine Angst vor Zahlen. Glaubst du, dass Leute Angst haben davor?
Viele Leute haben Angst vor abstrakten Symbolen, Dingen. Und dann nehmen sie sehr schnell eine abwehrende Stellung ein und wollen sich damit gar nicht weiter beschäftigen, schalten den Kopf aus und
machen dann nicht mehr. Aber wenn du sagst, dass du dann beim Durchblättern das Vorlesungsverzeichnis gesagt hast, Statistik, das ist ja interessant. Was genau war es denn, wo du gesagt hast, da will ich mich reinknien?
Also was mir gefallen hat, war der Anwendungsbezug, dass ich Statistik quasi in allen Wissenschaften oder in fast allen Bereichen anwenden kann. Selber habe ich auch schon Veröffentlichungen in Psychologie, in Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften publiziert. Und das gefällt mir einfach, dass ich mich nicht auf ein Thema fixieren muss, sondern von vielen Themen etwas mitbekomme. Und aber diese Themen mit einem Ansatz oder mit einer Denkweise quasi erfassen kann. Das hat mir gefallen.
Wir hören ein bisschen Musik. Du hast dann nachher auch noch Songs selber ausgewählt, mitgebracht oder auch eingesammelt. Erstmal aber das hier, Jamie XX. Ich hatte bei der Recherche, als ich so ein bisschen geguckt habe, du hast ja schon mehrfach Interviews gegeben und so. Und was scheinbar ja alle Menschen immer wissen wollen von Statistikern. Und du hast ja bestimmte Fachgebiete auch. Eins davon ist Predictive Analytics, richtig?
Ja.
Ich muss das gerade aus meinem Kopf holen und ich wollte preventive, aber erst sagen, aber das wäre dann wahrscheinlich was sehr anderes. Also das heißt, vorausschauende Analyse, also das heißt, Menschen suchen ja immer so Wahrsager wahrscheinlich in eurem Gebiet und alle wollen wissen, wie gehen denn die Wahlen aus in diesem Jahr? Ist das eine häufig gestellte Frage?
Ja, man muss dabei sagen, dass ich keine Voraussagen mache, sondern man macht Prognosen. Ich mache Prognosen. Mhm. Prognosen sind etwas anderes als Vorhersagen. Eine Prognose ist immer mit einer Unsicherheit behaftet. Ich kann niemals sagen, das und das Ereignis wird mit Sicherheit eintreffen. Das ist etwas, was eine Vorhersage macht. Bei einer Prognose sage ich immer, das und das Ereignis wird wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich eintreffen, aber ich habe immer eine Unsicherheit und die Unsicherheit kann ich auch quantifizieren.
Du arbeitest in einem Unternehmen?
Ja.
Wie heißen die? INWT?
INWT Statistics GmbH.
Was machen die hauptsächlich?
Ja, wir machen hauptsächlich, man kann es unter Predictive Analytics zusammenfassen, einfach B2B nennt sich das, also Business to Business. Wir machen viel Online-Marketing, worauf klickt der User, wie kann man den User dazu bringen, etwas zu kaufen, aber auch andere Sachen. Wir machen Umfragen. Ich habe schreibe zum Beispiel seit einiger Zeit in einem Gutachten für einen Staatsanwalt. Ja, und als anderes Projekt machen wir halt die Wahlprognose auch. Mhm.
Das heißt, ihr seid diejenigen, die dafür sorgen, dass ich immer, wenn ich ein paar Schuhe gekauft habe, dass ich dann 3 Wochen lang die Werbung für diese Schuhe, die ich gerade gekauft habe, bekomme?
Nicht ganz. Was wir machen, sind Attributionsmodelle. Das heißt, wie verteile ich Geld auf meine einzelnen Werbekanäle, also meinetwegen Newsletter, Bannerwerbung, sodass ich die Kaufwahrscheinlichkeit...
Das bedeutet aber, ihr müsst eine konstante Auswertung haben. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe diese Kanäle, ich sage, ich mache ein bisschen Facebook-Werbung, von mir aus auch noch Twitter, je nach Zielgruppe, dann von mir aus Video-Werbung auf YouTube und die eingeblendeten Ads auf Google und so. Das heißt, sowas, wertet ihr sowas in Echtzeit aus, dass ihr dann sagt irgendwie, na, die Newsletter laufen diese Woche total gut, da sollten wir noch ein bisschen mehr hinschaufeln und so. Kann man sich das so vorstellen?
Teilweise schon. Es ist aber so, dass wir ein Modell entwerfen auf Daten der Vergangenheit. Wir haben zum Beispiel dann die Daten des ganz gesamten letzten Jahres und versuchen darauf unser Modell zu fitten, zu erstellen. Und dann implementieren wir ein Modell und das Modell, da gehen halt dann die aktuellen Daten rein und dann wird eine Prognose erstellt. Und dann wird das zurück in die Datenbank geschrieben und damit kann dann das Unternehmen, für das wir arbeiten, dann etwas anschauen.
Und wenn der Kunde dann zufrieden ist, bucht er euch wieder. Wir hören jetzt den ersten von dir mitgebrachten Song, Blondie. Hat mich gerade überrascht, dass du auf die Ex-Offender, doch, war 77, glaube ich, darauf zurückgreifst. Hörst du so viel, so alten Punkrock, New Wave-Kram?
Ja, ich bin so, in letzter Zeit bin ich so auf dieser Welle. Ich habe immer so verschiedene
Phasen,
ja. Und zurzeit habe ich gerade so meine so Mitte, Ende der 70er Jahre Punk-Phase. Und ich mag Blondie, also.
Ja. Super. Neue Album habe ich noch nicht ganz durchgehört, aber egal. Hören wir halt den alten Kram. Okay, aber dann haben wir gerade angefangen mit dieser Wahlprognose, die Hörerinnen und Hörer zu teasen. Und dann sind wir gleich wieder weg davon gekommen und sind plötzlich bei Online-Werbung gelandet. Eigentlich ist aber natürlich für uns hier dieses Thema Wahlprognose viel, viel interessanter. Du hast gesagt, ihr könnt natürlich, wenn man ein bisschen nachdenkt, weiß man das ja. Aber ihr könnt ja nur sagen, mit der und der hohen Wahrscheinlichkeit könnte Folgendes passieren. Das heißt, ich habe, glaube ich, neulich gesehen in einem Twitter-Stream von euch, dass ihr gesagt habt, es gibt eine 35-prozentige Chance, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird.
Ne? Ja, das ist aber schon längst nicht mehr aktuell. Also.
Okay, ja klar, ändert sich ja wahrscheinlich wöchentlich mindestens. Aber wenn man jetzt sowas sagt, egal wie viel Prozent das jetzt sind, wir wollen ja auch da gar nichts vorwegnehmen. Mhm. Aber bleiben wir mal bei 35%, dann würde man eigentlich denken, aha, er wird also nicht Bundeskanzler.
Das kann man so nicht sehen. es war auch die gleiche Frage zum Beispiel bei Trump und Frau Clinton. Und da kurz vor der Präsidentschaftswahl hat dieser bekannte US-Statistiker Nate Silver gesagt, oder sein Modell sagte 70% Clinton, 30% Trump. Mhm. Und dann sagen viele Leute intuitiv, okay, dass Clinton gewinnt, ist sehr wahrscheinlich. Mhm. Man muss sich aber vor Augen führen, 30% sind fast ein Drittel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Würfel werfe und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 1 oder eine 2 bekomme, bei einem einmaligen Würfelwurf, da sollte ich jetzt nicht überrascht sein, wenn das passiert. Mhm. Und gleichzeitig waren aber viele Leute überrascht nach der US-Präsidentschaftswahl, dass auf einmal Trump gewonnen hat. Ich war auch ein bisschen überrascht, aber wenn man...
Da waren alle überrascht, glaube ich. Genau. Genau, dann sagt man, aber die Statistiker haben doch gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber es ist halt immerhin, wie du selber sagst, ein Drittel Wahrscheinlichkeit, die übrig bleibt.
Genau.
Wie betrachtest du denn diese ganzen Debatten? Also du hast ja vorhin gesagt, dass das Spannende an deinem Beruf ist, dass du dich mit immer anderen Branchen und Themen auseinandersetzen musst. Also mal geht es um psychologische Fragen, soziologische Fragen, politische Fragen. Wie hast du denn diese ganze Debatte dann empfunden um die Statistik, genau im Fall Trump-Clinton? Also da gab es ja viele Vorwürfe, da gab es ja auch so dieses, gab ja auch Leute, die gesagt haben, wir wollen das gar nicht mehr, diese komischen Prognosen im Vorfeld. Wäre jetzt für euch ein Job weniger, was wahrscheinlich nicht so toll wäre, aber die Debatte darum, ob diese Prognosen wiederum Wahlergebnisse beeinflussen, die führt ihr doch bestimmt auch.
Ja, natürlich. Also man sollte davon ausgehen, dass Prognosen Wahlergebnisse beeinflussen. Mhm. Je knapper das wahrgenommene Rennen ist kurz vor der Wahl, desto eher sind Leute animiert, zur Wahl zu gehen. Wenn sie wissen, Kandidat A gewinnt sowieso, dann werden sie eher nicht zur Wahl gehen, um für Kandidat B zu stimmen zum Beispiel.
Würde das jetzt in dem Fall bedeuten, dass viele Clinton-Wählerinnen und Wähler in den USA vielleicht nicht zur Wahl gegangen sind, weil es wahrscheinlicher war, dass sie gewinnt, als dass Trump gewinnt?
Also es kann sein.
Ich finde es so gut, dass du immer genau überlegst, was du jetzt sagst, weil du willst nichts Falsches sagen.
Also es kann durchaus sein, dass sich viele Clinton-Wähler gedacht haben oder Wähler, die potenziell Clinton wählen würden, dass Clinton sowieso gewinnen wird, aufgrund der Wahlprognosen, die sie teilweise auch vielleicht nicht ganz richtig interpretiert haben und deswegen einfach nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie nicht im Traum damit nicht gerechnet hätten, dass Trump gewinnt. Und wenn sie das gewusst hätten vorher, dass es so knapp wird, dann wären sie vielleicht doch zur Wahl gegangen. Wenn ich eine Woche nach der Wahl die Wahl nochmal wiederholt hätte, wäre das Ergebnis wahrscheinlich ganz anders ausgefallen. Also das kann man immer schwer vorhersagen.
Da war gerade so eine kleine Kritik an den US-Kollegen und Kolleginnen. Du hast gesagt, dass sie das vielleicht nicht ganz richtig interpretiert haben, oder? Habt ihr euch damit mit der Methodik genau auseinandergesetzt?
Damit meinte ich eigentlich eher die potenziellen Wähler,
beziehungsweise die
Medien.
Okay, verstehe. Nicht die Kolleginnen und Kollegen.
Nein.
Aber die Kritik an sowas kannst du schon auch wahrscheinlich nachvollziehen. Ne? Und das, wenn du selber sagst, ja, das hat, kann man davon ausgehen, dass es einen Einfluss auf Wahlergebnisse hat, sollte man es dann nicht lassen?
Ich denke nicht, dass man das lassen sollte. Mhm. Also natürlich hat jede Wahlprognose einen Einfluss auf das Wahlergebnis. Jedoch wird sich jeder, ohne Wahlprognosen, wird sich jeder ein eigenes Bild bilden. Also er würde seinen Freundeskreis fragen, was willst du oder wie ist so die Stimmung? Und ich denke, man kann das gar nicht verhindern. Und ich denke, jeder hat das Recht darauf, zu wissen, wie ist die aktuelle politische Stimmung? Mhm. Wie kann ich mich in der aktuellen politischen Stimmung positionieren? Und die Aufgabe einer Wahlprognose sollte es sein, erst einmal möglichst genau zu sein. Und das Zweite ist, dass sie die Unsicherheit möglichst präzise angeben sollte. Mhm. Das heißt, eine Wahlprognose ist schlecht, wenn sie zwar sehr genau ist, aber ihre Genauigkeit zum Beispiel überschätzt, wie das teilweise in den USA gemacht wurde, dass manche Modelle gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass Clinton gewinnt, ist über 99%. Mhm. Dann war das Modell vielleicht trotzdem genau, aber es war sich in seiner Genauigkeit, also in seiner eigenen Einschätzung der Genauigkeit zu sicher. Und das ist auch etwas, was wir oder ich mit unserer Wahlprognose wollen wir diese Unsicherheit kommunizieren,
sodass man zumindest das mit dazu sagt, sozusagen.
Genau, sodass man nicht nur wie das die klassischen Wahlinstitute machen, dass man einen einfachen Stimmanteil publiziert, sondern dass man auch zusätzlich konkret sagt, wie sicher bin ich mir über die, meine Wahlprognose, und den Leuten sage, okay, und meine Wahlprognose ist nicht perfekt. Da gibt es ein Intervall von plus minus 2 oder plus minus 3% und so weiter.
Ist wahrscheinlich in den schnelllebigen Medien, in denen wir sind, auch eine Wahnsinnsherausforderung. Ne? Also wenn man den Leuten immer noch dazu sagt, ja, es ist eine Prognose, aber die wiederum hat eine so und so hohe Wahrscheinlichkeit oder so, dass sie tatsächlich eintritt, ist wahrscheinlich schon wieder eine zweite Stufe der Informationsvermittlung, die dann für bestimmte Massenmedien auch mit großen Buchstaben irrelevant ist, die dann einfach nur raufschreiben, es steht zu 100% fest oder zu 99% oder so. Aber das ist wahrscheinlich ein Problem, was ihr auch nicht lösen könnt.
Nein, also die Medien wollen natürlich eine Vorhersage. Sie wollen...
Die wollen einen Wahrsager.
Sie wollen einen Wahrsager, der ihnen sagt, was wird passieren. Und damit sie eine tolle Schlagzeile bekommen. Und man kann aber nicht nur den Medien die Schuld geben, sondern auch den Konsumenten. Sie wollen auch eine konkrete Aussage haben und sich nicht mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigen müssen oder mit Alternativszenarien. Da sind beide so ein bisschen schuld. Also man kann bloß versuchen, ihnen Statistiken und Datenanalysen und was das bedeutet und wie kann man so etwas interpretieren, dass man das ihnen nahe bringt und dass man eine Zahlenaffinität in der...
Hättet ihr mal alle besser aufgepasst in Mathe, dann könntet ihr auch Statistiken besser interpretieren. Wir machen Musik und reden gleich weiter mit Markus Groß. Blister in the Sun, Violent Femme, wo ich bis heute nicht weiß, ob man sie Violent Femme ausspricht, also tatsächlich die französische Aussprache, oder ob die Amis nicht vielleicht Violent Femme sagen. Aber vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Jedenfalls mitgebracht von Markus Groß, ausgewählt von ihm, der hier zu Gast im Studio ist. Und wir reden ein bisschen über Statistik, haben über Wahlprognosen geredet, über wie genau man solche Angaben überhaupt machen kann. Du hattest mir im Vorfeld aber auch erzählt, dass es eigentlich, dass man bei der Statistik inzwischen unter zwei so Hauptrichtungen oder Modellen oder Herangehensweisen unterscheidet. Und ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie die zweite heißt.
Also es gibt die frequentistische Statistik, das ist die klassische Statistik, okay. Und es gibt die bayesianische Statistik. Und die bayesianische Statistik wurde von Thomas Bayes, das ist ein Engländer aus dem 18. Jahrhundert, gegründet mit einem ganz bekannten mathematischen Theorem. Und diese beiden Schulen der Statistik gehen von einem unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsbegriff aus. Und es gibt da zumindest in der Vergangenheit gab es zwei verfeindete Lager, die gesagt haben, das andere Lager hätte keine Ahnung von Statistik. Also, und was man sich merken muss, ist, die Frequentisten oder die klassische Statistik definiert Wahrscheinlichkeit als wenn ich jetzt ein Experiment 100 oder 1000 Mal durchführe, ein gleichartiges Experiment, wie oft tritt dann ein bestimmtes Ereignis ein, und der Anteil, wie oft das eingetreten ist an den 100.000 Mal zum Beispiel, ist dann die Wahrscheinlichkeit. Also wenn ich jetzt das unendlich oft durchführen würde, dann das wäre die Wahrscheinlichkeit.
Daher frequentistisch.
Genau. Und jetzt gibt es so Leute, die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen regnet, ist 80%. Und an so etwas würden sich manche klassische oder frequentistische Statistiker stören, weil sie sagen, morgen, es gibt nur einen Morgen, ich kann morgen nicht wiederholen. Ja? Okay. Ich weiß, kann es nur beobachten. Ja? Und sowas ist aus bayesianischer Sicht aber durchaus möglich. Und das ist ein subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff, während die Frequentisten von einem objektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff ausgehen.
Aber wie würde jetzt zum Beispiel... Der Würfel ist ja immer so ein schönes Beispiel, weil es nur sechs, also bei einem einzelnen Würfel nur sechs Möglichkeiten gibt. Und Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn ich mich recht erinnere, in der Schule wird viel mit Würfeln gemacht auch. Wie würden jetzt die Bayesianer, sagt man das so, damit umgehen, wenn sie nicht sagen, ich führe eine Reihe von nicht versuchen, sondern wie sagt man, von... Ich führe eine Reihe durch und gucke mir dann Experimente durch, genau, und gucke mir dann die Wahrscheinlichkeit an. Wie prüfen die oder wie kommen die auf die Wahrscheinlichkeit?
Also um mal bei dem Beispiel dieses Würfels zu bleiben. Ein Frequentist, der keine Vorannahmen trifft, möchte jetzt herausfinden, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln. Und jetzt würfelt er 10 Mal und davon sind 3 Mal eine 6. Und dann würde er sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit beträgt ungefähr 30%.
Okay, ich kann jetzt raten, welcher Herangehensweise du angehörst, aber weil du das, du bist dann eher auf der bisianischen Seite.
Also beide Herangehensweisen haben durchaus ihren Vorteil. Also das würde jetzt zu weit führen, um das im Detail zu erklären. Aber ein Bisianer, als Bisianer kann man auch Vorinformationen einfließen lassen. Also das kann zum Beispiel Expertenwissen sein, auch bei Wahlprognosen. Ah, okay. Oder halt in diesem einfachen Beispiel würde ich sagen, okay, a priori sagt man, also im Vorhinein würde man sagen, naja, normalerweise bekommt jede Seite des Würfels ist gleich wahrscheinlich, also würde ich a priori sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine 6 wirft, ist ein Sechstel, und dann würde ich mein Experiment durchführen und dann kann ich die Prior-Information und die Experimentinformation, also was ich dann tatsächlich gewürfelt habe, kann ich dann optimal miteinander verbinden, sodass ich auf eine Schätzung komme, die jetzt nicht 30% ist, aber deutlich näher an diesen 16,6%, die, ja.
Ist es so, dass du seit einem Jahrzehnt mindestens arbeitest du in diesem Feld, würdest du sagen, dass die Entwicklung im Computerbereich wahnsinnig eure Branche, euren Beruf verändert hat, oder ist das einfach so eine natürliche Entwicklung, es wird halt schneller, man kann größere Daten auswerten oder so, oder glaubst du, dass da in den letzten Jahren was passiert ist? Ich will natürlich aufs Thema künstliche Intelligenz zu sprechen kommen irgendwann, wo du sagst, das hätte es vor 6 Jahren, wäre das nicht möglich gewesen, wir können heute Sachen analysieren, die wir so früher nicht hätten machen können.
Ja, auf jeden Fall. Klassische Statistik ist vor allem Small Data, also man hat bis in die 70er, 80er, Anfang der 90er Jahre hinein mit sehr, sehr kleinen Datensätzen gerechnet. Einfach aus dem Grund, weil man einfach die Rechenleistung gar nicht ausgereicht hätte, um komplexere Modelle auf größeren Datensätzen zu rechnen. Und seit Anfang der 90er haben Computer einen immer größeren Einfluss auf das sogenannte Big Data Feld. Und besonders im Machine Learning Bereich hat sich in den letzten 10 Jahren unheimlich viel getan. Also dass man allein schon dadurch, dass jetzt viel, viel mehr Daten gesammelt werden, dass man jetzt Datensätze hat mit Millionen oder sogar Milliarden von Beobachtungen, die teilweise auch in Echtzeit verarbeitet werden müssen. Mhm. Und da hat sich methodisch im Machine Learning Bereich extrem viel getan, in den verfügbaren Programmen. Und das ist mehr oder weniger möglich geworden durch die steigende Rechenleistung und die Parallelisierung von Prozessen.
Wir hören Can. Da gehen wir jetzt noch weiter zurück, glaube ich, in die 70er. Krautrock hat es dir dann auch angetan, ja? Also wenn man Can bei Krautrock mitziehen kann, kann man schon.
Ja, das ist auch so eine Phase. Bis vor 5, 6 Jahren ist es völlig an mir vorbeigegangen, wie ich glaube an den meisten Deutschen. Und dann habe ich das entdeckt und habe erstmal realisiert, wie groß eigentlich der Einfluss auf die komplette Punkmusik, elektronische Musik und so weiter, wie groß der Einfluss eigentlich ist. Und ich finde es ein bisschen schade, dass solche Sachen eigentlich fast eher im Ausland bekannt sind als in Deutschland.
Das stimmt, ja.
Und deswegen.
Deswegen hören wir mal ein bisschen Kern. Hast du dich jemals gereizt oder hast du es schon mal getan, Musik zu analysieren? Es gibt ja Leute, die zum Beispiel auch auf der Suche nach der Formel für Hits sind, wo man ja durchaus auch, also Musik hat ja, glaube ich, viel mit Mathe auch zu tun und kann man auch durchaus auf einer analytischen Ebene angehen. Kommen natürlich immer Komponenten dazu, die man schwer analysieren kann.
Also bis jetzt hatte ich noch kein derartiges Projekt. Ich habe mir eigentlich noch keine Gedanken darüber gemacht, Musik zu analysieren, aber prinzipiell wäre ich nicht abgeneigt.
Wenn ich jemals, ach Quatsch, würde ich nicht machen. Ich würde es nicht in Auftrag geben, wenn ich jemals Geld hätte, weil es gibt ja so ein paar Autorinnen oder Autoren, die sich schon mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie schreibt man den garantierten Welthit? Letzten Endes kann man da, glaube ich, viel der einzelnen Elemente oder Harmonien oder Harmoniefolgen oder so schon antizipieren, dass man sagt, das gefällt wahrscheinlich vielen Leuten. Aber, und das ist ja auch das Tolle an Kunst, es kommen halt auch noch andere Aspekte dazu. Also, Can wollten wir hören. So, jetzt hier. Vitamin C.
Flux FM, Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Statistiker Markus Groß. Heute bei Johnny Häusler und Flux FM, Spreeblick. Viele Menschen fürchten sich vor Zahlen und abstrakten Modellen. Nicht so Markus Groß. Mathe hat ihm schon immer Spaß gemacht und früh war ihm klar, mein Leben wird sich um Zahlen drehen. Heute ist der Big-Data-Experte ein Pionier der modernen Datenanalyse. Im kleinen Unternehmen INWT Statistics berät er zum Beispiel Unternehmen bei ihren Online-Marketing-Strategien und erstellt Prognosen für die anstehende Bundestagswahl. Markus Groß bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, die zweite Halbzeit ist angelaufen und das bleibt weiter mathematisch, aber wir werden natürlich auch über konkrete Anwendungsfälle reden. Mit Markus Groß, der hier zu Gast im Studio ist. Mein Name ist Johnny Häusler. Schön, dass ihr zuhört. Markus, das Stichwort Big Data hast du gerade schon gegeben. Irgendwie ist es seit so 2, 3, 4 Jahren, ist das so ein Buzzword, ne? Gibt ja immer so, so bestimmte Wörter, die dann durch die Medien gehen und so. Und Big Data, du hast es selber gesagt, ist eigentlich erst ein Schlagwort, seitdem es überhaupt möglich ist, diese Datenmassen zu verarbeiten, teilweise sogar in Echtzeit. Ab wann spricht man eigentlich von Big Data? Also wenn du sagst, früher haben wir, weiß ich nicht, 1000 Datensätze oder 10.000 analysieren können und jetzt sind das Milliarden? Oder gibt's da irgendeine Grenze?
Es gibt keine einheitliche Definition und diese Definition verändert sich auch im Laufe der Zeit. Also was früher als Big Data galt, also vor 10, 15, 20 Jahren, ist heute kein Big Data mehr.
Okay.
Also früher gab es vielleicht die Grenze 100.000 Datensätze und jetzt ist es vielleicht 1 Million oder 10 Millionen. Da gibt es keine konkrete Grenze. Es ist immer so die Grenze.
Wo reizt man neu die bisherigen Grenzen aus? Wahrscheinlich einfach. Vielleicht gibt es ja in 2 Jahren Bigger Data oder so. Könnte auch passieren. Wenn man von der Analyse von so großen Datenmengen redet, dann ist man ja auch immer ganz schnell beim Thema Datenschutz. Der ist, soweit ich es weiß, in Deutschland noch relativ restriktiv. Auf der Website des Unternehmens, für das du arbeitest, da steht irgendwie, ihr Unternehmen sitzt auf wahnsinnig großen Werten, nämlich ihren Daten. Gibt es da immer wieder Fälle, wo ihr sagt, irgendwie, wir würden gerne, aber wir dürfen es hier nicht? Und wo ihr vielleicht auch, und zwar, das meine ich im positiven Sinne, manchmal neidisch auf die Kolleginnen und Kollegen in den USA seid, wo es ein bisschen lockerer gehandhabt wird in Sachen Datenschutz. Wo ihr sagt, wir würden ja gerne das und das mal richtig analysieren, aber das können wir leider nicht tun hierzulande.
Na, es gab schon Fälle, also wo wir einen Datensatz hatten mit den Klarnamen, die wir aber nicht benutzen durften. Also man kann ja natürlich mit den Nachnamen, Vornamen schon einiges machen, theoretisch. Die dürfen wir aber zum Beispiel nicht benutzen. Die werden dann anonymisiert. Das ist nur ein Beispiel. Prinzipiell sind wir aber für Datenschutz. Und das ist natürlich immer so eine Abwägungssache. Wo hört der Datenschutz auf? Wo fängt er an? Wie viel verliere ich dadurch, dass ich die Daten anonymisiere, dass ich weniger Daten zur Verfügung habe? Das ist immer eine Abwägungssache.
Glaubst du, dass wir das ständig anpassen müssen eigentlich? Weil zum Beispiel uns ja die Analyse von großen Datensätzen auch, weiß ich nicht, im Gesundheitswesen oder anderen Bereichen durchaus auch der Menschheit weiterhelfen könnten? Also glaubst du, nochmal anders gefragt, glaubst du, dass Deutschland zu restriktive Datenschutzgesetze hat?
Darüber kann man unterschiedlich urteilen.
Sehr salomonisch.
Jedoch glaube ich, dass sich die Grenze, was man noch als akzeptabel empfindet, deutlich weiter, immer weiter nach oben verschieben wird. Die Leute werden sich einfach dran gewöhnen und mehr oder weniger freiwillig auch mehr Daten zur Verfügung stellen, weil sie auch einfach merken, es hat Vorteile. Man kann damit einfach mehr Analysen machen, man kann damit neue Dinge herausfinden. Und gleichzeitig denke ich, dass mit so Unternehmen wie Facebook oder Google, dass das einfach ein Trend ist, der unaufhaltsam ist, dass die teilweise mehr über einen selbst wissen als man selbst. Ja. Und ich denke, dass dieser Trend, dass viele Unternehmen, also nicht Staaten, sondern Unternehmen einfach sehr viel über ein Wissen, immer mehr über ein Wissen, immer mehr Daten über gewisse Personen sammeln und gleichzeitig die Leute sich auch bewusst sind, dass es Vorteile haben kann. Ich glaube, diese Grenze wird immer weiter nach oben verschoben werden, bis nur noch sehr wenig anonym sein wird.
wie ist denn das bei euch im Unternehmen unter euch Statistikern? Das ist ja eine neue Herausforderung auch für euch, weil wir reden zum Beispiel ja in Bezug auf Robotik oder auch überhaupt Programmieren, reden wir ja von der Coder-Ethik auch. Mhm. Und dann gab es ja neulich einen Artikel darüber gelesen, ob man von Entwicklern, von Robotern eine bestimmte Moral verlangen muss oder so. Also da sitzen Leute, die sich vielleicht selber als Techniker sehen oder als Handwerker oder wie auch immer man das dann bezeichnen will, und die sollen plötzlich moralische und ethischen Ansprüchen genug werden, die sie vielleicht selber noch gar nicht definiert hat oder die noch gar keiner definiert hat. Ist das die Ethik und Moral so ein Thema, was ihr unter euch besprecht und wo ihr euch selber Gedanken macht? Also natürlich macht ihr euch Gedanken, ihr macht euch ja Gedanken um alles, aber glaubst du, dass es sowas wie auch in der Statistik sowas wie eine Statistikerethik braucht?
Also ich denke schon, also es gibt auch Aufträge, die wir ablehnen, okay, oder ablehnen würden, wenn sie, wenn bestimmte Analysen von uns verlangt werden. Wenn man jetzt auf das künstliche Intelligenz-Thema kommt, dann ist es natürlich nochmal eine andere Frage. Also die Frage, wie kann man einer Maschine, einem Computer überhaupt Moral beibringen? Also weil man viele, die sich damit beschäftigen, gehen halt davon aus, dass man das wie einem, dass man Ethik und Moral wie einem, eine Maschine wie ein Mensch beibringen kann. Das geht aber nicht. Eine Maschine funktioniert in dem Sinne anders.
Moral ist dann, also würdest du sagen, Moral oder Ethik, Moral lässt sich nicht programmieren, oder würdest du sagen, noch nicht?
Ich würde sagen, noch nicht. Also wenn, es gibt ja die Theorie, dass irgendwann einmal eine starke künstliche Intelligenz möglich sein wird. Was wir ja bisher erschaffen haben, ist eine schwache künstliche Intelligenz. Okay. Ob es sich um ein Schach- oder Go-Programm handelt, ob es sich um autonom fahrende Autos handelt, das sind alles schwache künstliche Intelligenzen. Starke künstliche Intelligenzen haben quasi, man würde fast von einem eigenen Bewusstsein sprechen, das aber ganz anders funktionieren kann als das Bewusstsein des Menschen. Und eine starke künstliche Intelligenz ist etwas, was selber von alleine lernen kann, also ohne dass die Aufgabe von einem Menschen einprogrammiert wurde. Teilweise ist man da auch schon etwas vorangeschritten mit diesem Deep Learning. Das ist aber nur ein allererster Schritt in Richtung dieser starken Intelligenz. Und was dann passiert, weiß niemand. Also die hat dann einfach ihre eigenen Moralvorstellungen oder Ethikvorstellungen. Und das zu kontrollieren, die menschliche Ethik oder Moral auf eine Maschine zu verpflanzen mit einer starken künstlichen Intelligenz, das wird sehr, sehr schwierig.
Psycho Killer, einer der vielen Talking Heads Klassiker, ausgewählt, mitgebracht von Markus Groß, der zu Gast im Studio ist. Hast du den ausgewählt, oder du hast gesagt, du hast ein bisschen mit Freunden zusammengesessen und Songs ausgewählt?
Ja, die beste aller Mitbewohnerin, die ich jemals hatte, Friederike und ich, wir haben das teilweise zusammen ausgewählt, und sie war auch der Meinung, dass wir Psycho Killer von Talking Heads spielen sollten.
Großartiger Song. Jetzt haben wir gerade, du hast gerade so ein bisschen, du hast gesagt, so, man spricht im Moment noch von kleiner künstlicher Intelligenz und man steuert auf eine große zu, und Moral zu programmieren ist, das finde ich immer klasse, weil du sagst, also du würdest das nicht ausschließen, aber das ist noch ein weiter, weiter Weg dahin. Jetzt hatten wir vor ein paar Wochen, Elon Musk ist jetzt zum Beispiel jemand, der jetzt seit einem knappen Jahr, glaube ich, als neues Hobby hat, vor künstlicher Intelligenz zu warnen. Und da hat was stattgefunden, was ich ziemlich spannend finde, weil gerade so diese ganze Silicon Valley, kalifornische Denkweise, also wenn wir von Facebook reden und den ganzen anderen Unternehmen und Google und so, die sich ja immer massiv gewehrt haben gegen staatliche Regulierung dessen, was sie da tun, weil sie gesagt haben, das hemmt Innovation und wir müssen erstmal frei arbeiten können und wird schon alles, die Menschen sind gut und so. Und plötzlich werden jetzt aber Stimmen lauter, die sagen, also Elon Musk tut ja so, als ob er Einblicke, und vielleicht hat er es auch, Einblicke in künstliche Intelligenz hat, wo er so gesagt hat, ich habe Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Also er kommt da so ein bisschen, wie üblich, doch sehr PR-lastig daher und sagt aber, wir brauchen staatliche Regulierung dessen, was da entwickelt werden darf. Mhm. Ich hatte in einem Artikel die Frage gestellt, wer das tun soll, weil ich da auf politischer Ebene im Moment nicht mal Leute sehe, die mit dem ganzen Internetkram überhaupt klarkommen, oder sehr wenige, und mit den Fragen, die sich darstellen. Und wenn ich dann denke, die müssen jetzt über künstliche Intelligenzen entscheiden, finde ich es noch schwieriger. Aber würdest du sagen, du hast vorhin so gesagt, man weiß nicht, was dann passiert. Irgendwie. Das kann ja auch schief gehen. Glaubst du, dass man sich im Vorfeld diesmal wirklich Gedanken machen muss und dass man die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen regulieren muss nach einem bestimmten moralischen, ethischen Muster? Oder ist das unmöglich?
Ich denke schon, dass man erstmal einmal in diese Richtung forschen sollte, sich damit beschäftigen sollte. Es ist nämlich so, mit steigender Rechenleistung, mit neuen Entdeckungen bezüglich künstlicher Intelligenz, kann es dann irgendwann sein, dass irgendeine kleine Gruppe irgendwo in einem Büro sowas entwickelt und dann weiß halt niemand, was passiert. Und wenn das aber öffentlich wird, wenn diese Forschung öffentlich geschieht, wenn jederzeit jeder auf die aktuellen Erkenntnisse zugreifen kann, dann kann man auch viel besser einschätzen, was kann passieren, weil jeder dann Zugriff hat auf den derzeitigen Stand der Forschung. Und dann können sich auch Leute damit beschäftigen, wie kann man eine starke künstliche Intelligenz, die den Menschen schadet, verhindern.
Also so eine Art Open-Source-KI-Entwicklung.
Ja, das könnte man so beschreiben, ja.
Woran sich dann natürlich wahrscheinlich diejenigen Kräfte, die sowieso Böses vorhaben, nicht so richtig halten würden. Aber das ist ja ein Problem, was so alt ist wie die Menschheit.
Aber wie sollte man solche Leute aufhalten?
Also? Eben, genau. Das meine ich. Das hat ja bisher auch nicht so richtig gut geklappt. Wenn man es auf boshafte Art und Weise verwenden will, dann wird man es wahrscheinlich auch tun. Wir können nur hoffen, dass die Leute, die fähig sind, sowas zu entwickeln, erst gar nicht auf die böse Seite gelangen. Wir landen am Ende doch alle bei Star Wars, ich sag's euch. Wir hören wieder ein bisschen Krautrock, nämlich neu diesmal. Auch eine dieser Bands, wo du beschrieben hast, die sind eigentlich im Ausland, sind oder waren viel bekannter und einflussreicher als hierzulande. Ich habe oft den Eindruck, dass die Leute, die wirklich Bock haben, irgendwie so ganz vorne an der Entwicklung zu arbeiten, dass die oft in die USA abwandern. Ist das ein Gedanke, der dir schon mal gekommen ist? Ist vielleicht ein bisschen schlecht, wenn dein Arbeitgeber jetzt zuhört, aber vielleicht haben die ja auch Dependancen in Staaten oder so. Aber hast du jemals daran gedacht, irgendwie im Ausland weiterzuarbeiten? Weil es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, andere Etats oder keine Ahnung?
Klar, habe ich darüber schon mal nachgedacht. Nachdem ich aber längere Zeit in den USA war, hatte ich diesen Gedanken aber verworfen.
Okay, was waren die Gründe? Ist das kulturell zu anders oder?
Naja, also in dieser Bay Area, also rund um San Francisco. Mhm. Wenn man dort sieht, was dort passiert, also das hat ja nichts mehr zu tun mit dieser Flower Power Bewegung in den 60ern und 70ern. Das ist ja einfach nur eine absolute Verdrängung, die dort passiert, dass normale Menschen dort gar nicht mehr leben können, weil
das ist schon Turbo, oder?
Also wenn da Leute von Google sind, die $200,000 im Jahr verdienen, Und denen es egal ist, ob eine Einzimmerwohnung $4,000 im Monat kostet. Mhm. Und da muss man jetzt nicht auch noch Teil davon sein. Also das könnte einen schon reizen, dort zu arbeiten. Aber ich würde es jetzt für mich ausschließen. Aber
es ist doch auch schön zu wissen, dass man dich jetzt nur mit Geld, sag ich mal, also ich glaube, dass man in dem Bereich sowieso gut verdienen kann. Und wenn man dann sagt, das ist auch okay, wie ich hier damit leben kann irgendwie und ich muss jetzt nicht das Doppelte, Dreifache, Vierfache, was auch immer und dafür aber auch genau die gleich hohen Kosten haben, finde ich erstmal sympathisch. Aber ich glaube, es ist schon auch eine sehr andere Haltung, was genau auch den Bereichen, in denen du jetzt arbeitest, angeht. Also
die Unternehmen dort würde ich schon als mutige, als visionäre bezeichnen. Also in Deutschland macht man durchaus noch so sehr klassische Wirtschaft. Sie haben halt, also in Deutschland, es gibt zwar diese Start-up-Szene, aber die ist im Vergleich zum Silicon Valley halt sehr, sehr klein eigentlich und auch von dem Kapital, was sie bekommen, oder es ist sehr, sehr klein. Und dort geht es halt, also wie bei Amazon oder Google oder Facebook, geht es erstmal darum, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das aber nicht sofort profitabel sein muss. Das kann auch erst in 10 oder 20 Jahren profitabel sein. Es zählt einfach mehr das Konzept, die Vision. Und in Deutschland muss etwas sehr, sehr schnell profitabel sein, ansonsten springen die Kapitalgeber schnell ab. Und das sind, da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten dann dort in den USA als in Deutschland.
Sehr unterschiedliche Musik, die du oder ihr, die du mit deiner Mitbewohnerin ausgesucht hast. Hier, das war Minnie Riperton. Markus Groß, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Und gibt es sowas wie Traumprojekte für dich? Du sagst, ach, du hättest gern mal die Datensätze aller Fichten in Nordkanada oder keine Ahnung, whatever, weiß ich nicht. Gibt es sowas wie Traumprojekte als Statistiker?
Darüber müsste ich jetzt auch...
Auch wieder eine schwierige Frage, worüber man stundenlang drüber nachdenken kann. Pass auf, ich entlasse dich und du denkst einfach mal richtig darüber nach. Nein, es ist natürlich wahnsinnig schwierig, aber im Moment steuern wir auf die Wahlen zu und eure Prognosen und die wahrscheinlich von Kolleginnen und Kollegen werden irgendeinen Einfluss auf diese Wahlen haben. Dein persönlicher Tipp? Hast du nicht.
Also ich kann, ich habe die neuesten Modelle oder die neuesten Prognosen vorliegen. Heute darf ich...
Ja, wir müssen dazu sagen, dass diese Sendung nicht tagesaktuell ist. Wir sind ein bisschen, also das, was Markus jetzt sagt, ist schon wieder eine Weile her und stimmt deswegen schon gar nicht mehr. Gehen wir jedenfalls von aus.
Gut, aber die Prognose von heute, also man kann sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit... Man kann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Frau Merkel Bundeskanzlerin bleibt, dass es wahrscheinlich zu einer großen Koalition kommt. Und es müsste ein mittleres Wunder geschehen, damit Martin Schulz es noch schaffen kann mit der SPD.
Okay, ab wie viel Prozent redet man von einem mittleren Wunder?
Also du hattest ja vorhin erwähnt, 35% für Martin Schulz. Das war der Stand von unserer ersten Prognose vom 20. März, als der auf dem Höhepunkt des Schulz-Hypes. Mittlerweile würden wir die Wahrscheinlichkeit nur noch bei etwa 1-2% sehen.
Oha, oha. Also aber nochmal der Disclaimer, das ist hier auch schon veraltet, was wir euch jetzt sagen. Im Moment, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist es top aktuell. Aber wenn ihr das jetzt hier hört, dann gibt es schon wieder ganz neue Zahlen. Dann ist vielleicht der Schulz-Zug schon entweder nicht mehr existent oder, naja, ich will es nicht übertreiben, also über die 35, ich weiß es alles nicht. Wir können es euch nicht sagen, aber wir haben einen kurzen Einblick gekriegt. Und weil wir über Wahlen geredet haben, passt Alice Cooper mit Elected als abschließender Song noch hervorragend dazu. Markus, ich danke dir für deine Zeit.
Ja.
Und viel Spaß weiterhin. Es ist ein sehr spannendes Feld, finde ich. Und es wird garantiert in den nächsten Jahren nicht unspannender bei dem, was alles noch so auf uns zukommt. Wir haben überhaupt nicht über Fake News geredet und so. Aber meine Güte. Holen wir alles nochmal nach. Ich danke dir sehr.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.